Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ich lausche mich voran. Sowas sagt ein Dichter oder doch eher ein Musiker. In den Feuilletons der Woche spielten beide eine Rolle. Hören wir zunächst dem Dichter zu. Die Süddeutsche Zeitung hat die Nobelpreisrede des norwegischen Schriftstellers Jon Fosse dokumentiert. Der Spiegel hat ihn für ein langes Interview in Oslo besucht. Angesprochen auf die großen inneren Panoramen, die seine Theaterstücke wie seine Prosa in wenigen kargen Worten entwerfen und die Zeit, die er sich dafür nimmt, eben die berühmte fossische Langsamkeit, meint Jon Fosse, es gibt eine innere Geschwindigkeit in meinen Stücken. Freimütig erzählt der Literaturnobelpreisträger, vor 40 Jahren war ich gegen alles. Ich war ein aggressiver Hippie und ich bin mir sicher, dass ich sehr viel besser schreibe, seit ich nicht mehr trinke. In seiner Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises beschreibt Jon Fosse, welch große Angst er als Schüler vor dem lauten Vorlesen gehabt habe. Ein Grund, sich ins Leise bis in die Stille zurückzuziehen. Durch die Angst vor dem lauten Vorlesen ging ich gewissermaßen in die Einsamkeit hinein. Und dort halte ich mich seither auf. Solche Gedanken mögen 15-Jährige überfordern. Dass viele von ihnen überhaupt nicht vernünftig lesen, schreiben und rechnen können, zeigt die neue PISA-Studie, die noch desaströser ausfällt als die vorangegangene. Das deutsche Bildungssystem rutscht nicht nur national unter das Mittelmaß der Vorjahre, sondern auf vielen Feldern auch international, so analysiert die Frankfurter Allgemeine den PISA-Schock Teil 2. Die Süddeutsche diagnostiziert doppelsinnig, der Zustand ist blendend. Denn seit vielen Jahren wurstele sich Deutschland bloß ebenso durch. Zitat, hätte es schon vor 30 oder 40 Jahren PISA-Ergebnisse wie diese gegeben, das Land hätte kaum all die Ingenieure hervorgebracht, denen Mittelständler auf der Schwäbischen Alb den Aufstieg zu Weltmarktführern für Innenraumfilter und Schraubenverdichter verdanken. Weil es diese Ingenieure hervorgebracht hat, konnte es zugleich einen Sozialstaat aufbauen, der auch jene durchbringt, die aus dem Weltmarktführer zügig einen Ex-Weltmarktführer machen würden. Während der Spiegel auf der Suche nach Lösungen drei Mathfluencer bemüht, die auf YouTube Schüler wie Eltern fürs Mathematische begeistern wollen, warum nicht mal Formeln rappen, sieht Hanna Bethke in der Welt die Lage so richtig zappenduster. Hier heißt es zu den PISA-Ergebnissen, nichts daran ist überraschend. Seit Jahren ist die Schule in Deutschland ein Kristallisationspunkt verschiedenster gesellschaftlicher Probleme. Inklusion, Migration, soziale Ungleichheit, Digitalisierung. Die Schule soll alle Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Und weiter, infolge einer missverstandenen Gleichheit wurden jahrelang die Standards gesenkt, anstatt zum Beispiel dafür Sorge zu tragen, dass jeder Schulabgänger mindestens die deutsche Rechtschreibung und die Grundrechenarten beherrscht. Gleichheit bedeutet nun, alle sind mehr oder weniger gleich schlecht. Bessere Chancen aber hat mit einer schlechten Ausbildung niemand. Nun macht mal halblang, scheint Daniel Schminkmar von der Süddeutschen Zeitung zwischenzurufen. Ihr findet die Reaktionen auf die Studie in Zeit Weltmarktreife gefährdet Schock vielsagender als die Studie selbst. Klar, erfreulich ist es nicht, auch wenn Persönlichkeiten wie Iris Berben, Peer Steinbrück oder Martin Schulz lehren, dass eine bewegte Schulkarriere mit mehr Flops als Tops immer wieder mal am Beginn einer glänzenden Laufbahn steht. Schule ist Schule, nicht mehr. Und weiter, gepriesen jedes Kind, das gegen diesen Lärm des Untergangs jetzt gerade ein paar alte Waschpulverkartons aufbaut und trommelt. Unsere in so vielen Bereichen tief in ideologische Lager gespaltene Gesellschaft. Sie ist Thema in Hanno Rauterbergs Zeitessay »Die große Verbiesterung«. Anschaulicher noch fast, was uns derzeit so sehr fehlt, Josef Schuster zusammen. Im Interview mit der Zeit erzählt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, als Medizinstudent hatte ich einen Kommilitonen aus dem Irak. Wir haben uns sehr gut verstanden, auch bei der einen oder anderen Klausur geguckt, was der andere so schreibt. Wenn wir über Israel sprachen, hatten wir völlig unterschiedliche Meinungen. Aber wir konnten sachlich streiten. Danach ging es wieder um was anderes und abends sind wir ein Bier trinken gegangen und haben uns geärgert über die Klausur oder gefreut über die Note. Sowas wird selten. Das kluge Gespräch mit Josef Schuster über vermehrten Antisemitismus, aber auch darüber, warum es ihm gut tut, als Notarzt zu arbeiten, finden Sie in der Zeit. Alle Feuilletons widmen sich dem Maestro Lenny Bernstein. Bradley Cooper hat dem Dirigenten, Komponisten und Lebemann einen opulenten Film gewidmet. Was wedelt er so wild mit den Armen, wundert sich der Tagesspiegel, um dann im Vergleich von gespieltem und echtem Bernstein-Dirigat erstaunt festzustellen, er wedelte wirklich exzessiv. Alles machte Bernstein exzessiv und das kommt im neuen Biopic wohl auch gut rüber. Wobei die Taz atemberaubende filmische Momente ebenso sieht wie eine gehörige Portion Eitelkeit bei Regisseur und Bernstein-Darsteller Cooper. Der FAZ gefällt besonders, wie Carrie Mulligan den Part der Felicia, Bernsteins Ehefrau, meistert. Immer wieder zieht sie die Stimmungen an sich, die bei diesem Film das tonale Material sind, ändert gelegentlich die Klangfarbe des Ganzen und behauptet sich gegen Coopers Multimanie. Sofort ins Herz ging Bernsteins Musik und auch der Film, meint die Zeit. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was man im Kino erleben kann.